Willkommen zum Podcast Therapie hautnah, ein Podcast der MindPalp. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Im heutigen Gespräch habe ich Sonja zu Gast. Sonja hatte einen Burnout und geht morgen zum ersten Mal wieder zur Arbeit. Gleichzeitig ist sie ganz frisch verliebt. Seit 3 Wochen ist sie in einer Beziehung. Es fehlt ihr jedoch schwer, Grenzen zu setzen, und ihre Sorge ist schon seit langer Zeit immer wieder zu versagen. Ihr fehlt das Grundvertrauen. In ihrer Kindheit fühlte sie sich emotional missbraucht. Sie sehnt sich nach einem Partner, auf den sie sich verlassen kann. Ihre Frage lautet: Wie kann ich Vertrauen aufbauen und glücklich werden? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Sonja, herzlich willkommen zum Podcast Therapie hautnah. Du bist heute mein Gast. Das freut mich sehr. Vielleicht so, bevor wir anfangen, so eine kleine Idee: Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du jetzt heute hier mein Gast bist? Ich bin immer ein bisschen neugierig, wie das dazu gekommen ist.
Ja, hallo Ulrich. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe von dem Podcast gehört und ich gebe zu, ich habe davon gehört, dass du noch Leute suchst, und fand das sehr spannend. Und da bin ich da, und weil ich auch ein Thema habe.
Okay, super. Darf ich fragen, Sonja, ganz allgemein, ich muss nicht alles wissen, so, ja, so, nur so, damit ich so eine Ahnung habe, wie du so lebst. Lebst du allein, zu zwei, zu vier, zu fünf?
Also, ich lebe tatsächlich seit April diesen Jahres jetzt alleine, weil mein erwachsener Sohn ausgezogen ist, und ich bin jetzt ganz frisch in einer Beziehung.
Ach so, wie alt ist dein Sohn?
Der ist gerade 23 geworden.
Und der ist aus dem Haus gegangen?
Ja, in seine erste eigene Wohnung.
Okay. Und du hast jetzt ganz frisch eine neue Beziehung?
Ja, genau.
Ganz frisch ist mal sehr unterschiedlich, was die Menschen unter ganz frisch bezeichnen. So circa, ich muss nicht, so ungefähr so?
Ja, seit 3 Wochen.
Ach so, das ist, ja, ja. Das, da kann man sagen, das ist doch relativ frisch. Ja, okay, wunderbar. Also, das heißt, als wir den Podcast verabredet haben, war das noch? Also,
Nee.
Okay, gut.
Ich habe den Mann jetzt quasi vor 2 Monaten das erste Mal getroffen, okay, und das zweite Mal vor 1 Monat getroffen, und seitdem entwickelt sich das so.
Na, wunderbar. Okay, wunderbar. Also du machst auch, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich scheint ein schönes Ereignis zu sein, oder?
Das ist es ja, auf jeden Fall.
Wunderbar, das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch, super.
Ja, danke schön.
Gut, aber dennoch, es gibt ja ein Thema, Sonja. Ja,
so. Ja, genau.
Okay, und da müssen wir uns jetzt mal gemeinsam ein bisschen drum kümmern und wollen ein bisschen schauen, wobei ich dann vielleicht ein bisschen behilflich sein kann. Also das machen wir gemeinsam, ja. Also was denkst du, wie würdest du, was ist so das Thema, was für dich im Augenblick wichtig ist, worüber wir sprechen sollen?
Ich habe tatsächlich aufgrund der neuen Beziehung, hatte ich überlegt, ob ich was zum Thema Beziehung mache, weil das tatsächlich meine erste Beziehung seit ein paar Jahren ist und ich auch das zum ersten Mal das Gefühl habe, dass das wirklich was werden könnte. Mhm. Aber der Hauptpunkt, der mich eigentlich gerade beschäftigt, ist, ich gehe morgen wieder arbeiten, das erste Mal nach etwas über 7 Wochen. Also ich war jetzt krankgeschrieben oder heute den letzten Tag krankgeschrieben, und zwar im Grunde wegen Burnout. Und ich gehe jetzt morgen wieder arbeiten, habe aber ein bisschen Schiss, dass ich im Grunde wieder da reingerate, weil ich weiß, dass ich nicht besonders gut für mich sorge. Also es hat noch nicht mal was mit meiner jetzigen Arbeit zu tun, sondern das kenne ich eigentlich ja im Grunde seit meiner Kindheit oder Jugend auf alle Fälle.
Darf ich fragen, was du kennst seit deiner Jugend oder Kindheit?
Dass ich immer sehr viel Herzblut reinstecke in das, was ich tue, und dann nicht unbedingt meine Grenzen rechtzeitig merke und auch nicht unbedingt gut genug für mich sorge, sondern dann halt alles andere als wichtiger erachte. Und das muss ich noch machen, jenes muss ich machen, das muss auch zu Ende gearbeitet werden und, und.
Okay, das heißt, du bist für einen Arbeitgeber eine optimale Arbeitnehmerin sozusagen, da kann man viel zumuten, weil es ihr schwerfällt, Grenzen zu setzen und für sich zu sorgen, ja?
Könnte man so sagen, ja.
Gut, aber ich hab ja eine Pfanne, ja, so eine Ahnung, aber und wobei kann ich vielleicht ein bisschen behilflich sein? Also worauf, für diesen Themenkomplex, worauf könnten wir schauen dabei?
Wie gesagt, das ist kein neues Thema für mich. Ich bin, ja. ich, ich bin neben Bürokauffrau, bin ich auch noch Sozialpädagogin und arbeite im sozialen Bereich. Insofern, ich glaube, ich bin auch relativ reflektiert. Das heißt, vom Prinzip würde ich sagen, ich weiß, was auch die Triggerpunkte sind. So, und ich habe momentan, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich erhoffe mir durch unser Gespräch, dass ich vielleicht mir doch was jetzt an die Hand erarbeiten kann, was ich nutzen kann, um das schneller festzustellen, um dagegen anzugehen. Also,
ja.
Weiß nicht, ob deutlich wird, was ich meine.
Nö, no, das ist alles ist gut, alles gut. Nochmal, das müssen wir gemeinsam, wenn alles klar wäre, sozusagen, dann gibt es ja kein Problem, ja. So, ja, dann müssen wir ja nicht reden, ja. So, also von daher, das ist normal, ja. Also alles ist gut, ja. Das ist, ich frage dich da nicht ab, ja. Also das ist, das muss man ja gemeinsam. Wenn das alles so ganz deutlich wäre, wie gesagt, das ist ja meist nicht so ganz deutlich, ja. So, das ist völlig normal, ja. Alles ist gut. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, du würdest gerne vielleicht etwas an die Hand bekommen, dass du eher feststellst, jetzt in meinen Worten, in meiner, so wie ich das höre, dass da möglicherweise die Gefahr besteht, dass deine Grenzen, also dass du deine Grenzen nicht rechtzeitig wahrnimmst oder sie vielleicht nicht setzt. Das eine ist ja, die Grenzen wahrzunehmen. Das andere ist, die Grenzen setzen. Wenn man die Grenzen nicht wahrnimmt, dann ist natürlich kein Wunder, dass sie überschritten werden. Ja, das ist ja klar. Würdest du sie eher gerne früher wahrnehmen oder hast du das Gefühl, du nimmst sie wahr, du setzt sie nur noch nicht, die Grenzen?
Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also ich sage mal ein kleines Beispiel. Die letzten Wochen, bevor ich dann jetzt krank gegangen bin, bin ich nicht mehr zum Sport gegangen. So, weil dann mir meine Klienten wichtiger waren als im Grunde eigentlich mein Wohlbefinden. Also, obwohl ich weiß, dass der Sport mir gut tut. So. Also, insofern ist es, dass ich dann eigentlich sogar was vorhabe. Und sofern ich nicht mit anderen Leuten fest verabredet bin, dann geht's.
Ja.
Oder einen Arzttermin habe oder so. Also, wenn ich wirklich einen Termin habe, quasi mit Dritten sozusagen, dann halte ich das ein. Aber wenn es um eine Verabredung mit mir selber geht, das lasse ich dann ganz gerne mal schleifen, weil ich dann finde, nee, ich muss das und jenes eben noch schnell fertig machen, weil ich es vorher nicht geschafft habe.
Okay. Okay. Und was würdest du gerne für dich noch mehr entwickeln da?
Dass ich mich selber ernst nehme und meine Verabredung mit mir selber ernst nehme, weil ich gleichzeitig ja merke, wenn ich mich nur immer mehr verhaspel in der Arbeit, tut mir das auch nicht gut, weil ich dadurch im Grunde auch niemand stirbt davon, wenn ich was nicht jetzt sofort mache. So, Gott sei Dank.
Ja.
Gleichzeitig tut es mir auch nicht gut, wenn ich immer mehr in die Überforderung gehe, weil ich mich so unter Druck setze und nicht für mich sorge, für Erholung, dann werde ich immer konfuser. Also
ja, okay.
Insofern leidet ja auch meine Arbeitsqualität eigentlich darunter. Also eigentlich tue ich niemandem einen Gefallen mit meinem Verhalten.
Okay, das hast du alles sozusagen schon für dich erkannt und reflektiert und ist dir sozusagen bekannt. Und trotzdem, wie die meisten Menschen, wenn sie was erkannt haben, machen sie morgen das Gleiche wie gestern.
Genau.
Ja? So. So ist das nochmal. So ist das. Ja. Sonst gäbe es ja keine Differenz. Dann wäre ja alles in Ordnung. Ja?
Genau.
So.
Genau.
Und vielleicht lass mich nochmal schauen. Und du würdest also gerne, ich finde das ganz nett, wie du das ausgedrückt hast, du würdest gerne deine Verabredung mit dir selbst ernst nehmen und auch würdigen. Ja. So.
Genau.
Und hast du eine Fantasie, was du in dir selber dafür bräuchtest, um die Verabredung mit dir selber tatsächlich ernst zu nehmen? Also jetzt nicht kognitiv, ich glaube, kognitiv weißt du eine Menge, sondern emotional. Hast du eine Ahnung, was du emotional bräuchtest, damit du tatsächlich deine Verabredung mit dir selbst auch wirklich ernst nimmst?
Ja, wenn ich mit mir selber so freundlich umgehen würde, wie mit meinen, ich sag mal, Mitmenschen,
dann
oder zumindest meinen Freundinnen und Freunde. So, also
wenn
ich mich selber als meine eigene Freundin wohl sehen könnte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie da besser für sorgen können.
Okay, gut. Wir lassen das mal so. Ja, so, das ist. Und da das hier nun mal nicht so gut funktioniert.
Genau.
Ja, so in der Quintessenz am Ende des Tages, jetzt ein bisschen metaphorisch ausgedrückt, ja. Was in solchen Situationen, die ja schon mächtig sind, weil sonst hättest du keinen Burnout und könntest nicht mehr arbeiten und so, das ist ja nicht mal eben, das ist ja schon was Gewichtiges, ja, und heißt auch ein großes Leid, schätze ich mal.
Ja, Also so ist mir's auch noch nie gegangen. Also
nein, ja genau. Das ist irgendwann zieht das Unbewusste den Stecker, wenn Donner sich nicht ernst nimmt, dann zieht das Unbewusste irgendwann den Stecker. Was sollst du denn sonst machen? Ne?
Also ja,
von daher genau. So. Ja, also das ist, das weiß man immer erst hinterher. Das ist.
Ja, es haben auch ein paar Leute haben das eigentlich schon kommen sehen.
Sie
haben
das vorher gesehen. Genau, so ist es. Und wenn du nochmal jetzt guckst, wir gucken nochmal auf das, was dir nun nicht so ganz so gut gelingt, ja, ja. So, und was eher so für dich schwierig ist und problematisch ist. So in der Quintessenz nach einem, wenn du das selber dann bemerkst im Nachhinein und es, was für ein Gefühl ist das sozusagen, wenn du sagst, ach, irgendwie schon wieder nicht oder ich hätte eigentlich und warum hast du nicht oder keine Ahnung. Was für ein Gefühl ist der in dir?
Ja, das Gefühl zu versagen.
Ja.
Also eigentlich, ich versage wieder, weil vom Kopf habe ich es ja klar.
Du versagst wieder, ja? Ja. Okay. Und wenn wir das nochmal versuchen zu verdichten und zu verdichten und zu verdichten, ja? So, wenn du jetzt in Anführungszeichen schon wieder scheinbar versagst, ja? So, das ist ja dein Gefühl. Das ist ja nicht objektiv so, sondern es ist ja dein Gefühl, ja? Und das ist ja das Wichtigste, ne? Ob das wirklich so ist oder nicht, die Frage ist ja irrelevant. Wenn du das so fühlst, dann fühlst du das so. So. Und dieses Gefühl, sozusagen, ich habe schon wieder versagt, ja, ist das so ein Gefühl von, ich bin nicht richtig, irgendwie genüge ich anscheinend nicht, irgendwie, ja. Ich reich nicht, irgendwie ja. So, das klingt alles so ein bisschen ähnlich, aber jeder hört das so ein bisschen unterschiedlich. Geht das in diese Richtung?
Das geht in die Richtung, weil ich halt auch immer denke, so, wieso kriege ich das nicht organisiert, wieso kriege ich das nicht gewuppt? Ja.
Okay. Was ist das, was eher, was für dich, für deine Psyche so am besten passt? Ich reich nicht, ich bin nicht genug, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, ich genüge nicht, welche Ausdrucksform, damit wir so eine sprachliche Übereinkunft finden?
Ja, zum einen ist es, ich, wie soll ich das sagen? Also zum einen ist es so, ich bin es, dass ich nicht für mich sorge, ist, ich bin es nicht wert. Und das andere ist, ich habe halt noch nicht genug geleistet. Wow. So würde ich es formulieren.
Ja, ist gut. Ich bin es nicht wert und wenn du nicht genug geleistet hast, dann genügst du ja nicht, ne?
Ja.
Und wenn man nicht genügt, hat man natürlich nicht genug geleistet, ne?
Genau.
Ja, und dann ist man natürlich auch nicht so viel wert, ne? Das hängt alles miteinander zusammen, ja? So,
ja.
Okay. Und dieses Gefühl sozusagen, ja, das aktualisiert sich immer wieder in deinem Leben. Ja, und du, und möglicherweise, vielleicht gar nicht so bewusst, kämpfst du gegen dieses Gefühl an.
Ja.
Und bist ein liebenswerter Mensch und kümmerst dich um die Menschen da, ja, aber so jetzt in meiner Wahrnehmung, ja, so, und kümmerst dich intensiv um die anderen Menschen, ja, und damit es denen gut geht. Aber letztendlich ist es ja niemals, niemals genug. Ja, es ist ja nicht, dass du sagst, jetzt hab ich's. So, jetzt habe ich alles geschafft, irgendwie alles ist gut. Es bleibt immer eine Differenz. Sehe ich das richtig?
Ja.
Okay. Und könnte man auf die Idee kommen zu sagen, diese Differenz, die du immer wieder erlebst, hält ja diesen, in meiner Sprache, diesen Leitsatz, ich genüge nicht aufrecht, ne?
Ja.
So, dass du das nicht willst, ist mir klar, ja? Also, das ist mir klar, dass du das nicht willst, ne? Also, das ist alles Beobachtersprache, ja? So. Mhm. Ich möchte es nur verstehen, ne?
Ja.
Okay. Und dieses Gefühl, was du so kennst, wie lange kennst du das schon? Du hast vorhin schon mal eine Andeutung gemacht.
Ja, wirklich seit meiner Teenagerzeit. Also, weil ich immer irgendwie politisch aktiv war und also im Kinder- und Jugendbereich. Und ich musste immer aktiv sein, dann war alles okay, dann hatte ich auch viel Freiheit, aber...
Wer hat dir die Freiheit gegeben?
Meine Mutter.
Also, wenn du aktiv warst und viel gemacht hast, dann war... Jetzt meine Wortung, also ich muss mich immer irgendwie korrigieren, wenn irgendwas ist in meinem Kopf da, dann war jetzt, so klingt es für mich, ja, die Belohnung, die Freiheit.
Sagen wir es mal so, im Rahmen dessen, was ich gemacht habe an Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtlich und halt auch politisch eingefärbt, meine Mutter, oder ich komme aus einer politischen Familie, ich sag mal so, ich habe halt mit 14 Jahren dann auch schon woanders schlafen dürfen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt gleichaltrige Freundinnen, sondern in der Richtung hatte ich halt sehr viel Freiheit. So, aber das war halt immer nur in dem Kontext, dass ich bitteschön halt da in diesem Ehrenamt, in diesem politischen Kontext unterwegs war.
Also du musstest schon etwas leisten dafür, oder?
Ja,
genau. Umsonst gab es das nicht?
Nee.
Okay. Genau. Okay, das heißt, die könnte man so weit gehen, die Zuwendung oder die Liebe gab es nur über die Leistung?
Nicht nur, aber es ist in unserer Familie sehr stark ausgeprägt. Also, dass alle sehr viel geleistet haben, immer so gemeinwohlmäßig.
Okay.
Politisch, ob das so gewerkschaftlich aktiv ist, war, ja.
Okay, gut. Und das ist aber hauptsächlich bei dir in der Teenagerzeit, habe ich das so richtig verstanden?
Na, sagen wir es mal so, hole ich aus, also ich bin vollweise schon seitdem ich 17 bin. Also mein Vater ist gestorben kurz vor meinem 4. Geburtstag, meine Mutter halt, als ich 17 wurde. Und ich habe noch 2 ältere Geschwister gehabt. Mein Bruder ist 14 Jahre älter, der ist jetzt vor fast 10 Jahren gestorben. Und ich habe noch meine Schwester, die ist 17 Jahre älter als ich. Die war dann auch mein gesetzlicher Vormund für ein Dreivierteljahr. Ja. Und ich habe bei ihr auch 4 Jahre gewohnt, bei ihr und ihrem damaligen Lebensgefährten und meiner Nichte, also ihrer Tochter, die nämlich nicht mal 4 Jahre jünger ist als ich.
Okay.
Und also von daher sowieso schon eine etwas, ich sage es mal, verquere Familiengeschichte.
So. Ja, glaube ich.
Also meine Schwester und ich, wir haben halt kein rein schwesterliches Verhältnis, sondern halt... Das
ist eher ein mütterliches.
Ja, es ist halt so eine... Wir haben mittlerweile ziemlich Frieden geschlossen, aber es ist ja so eine, ist ein bisschen verquere, so Schwester, mütterlich, ja.
So beides, Schwester, Mutter.
Ja, genau.
Irgendwie
ja.
So beides, ja. Temporär irgendwie, lässt sie nicht so ganz auseinander dividieren, weil sie natürlich die Rollen, weil sie beide Rollen in sich hatte, ja, und du ja. Auch, ja.
Genau.
Okay, verstehe, okay, gut, also, du bist seitdem du 17 bist vollweise und ja. Aber deine Mutter hat dich also die 13 Jahre lang allein erzogen?
Ja, genau. Also okay. Sagen wir es mal so, nein, es gab noch einen Stiefvater zwischendurch.
Ja.
Wir haben uns dann aber irgendwann räumlich wieder getrennt von ihm. Also als ich, glaube ich, 9 wurde, haben sie geheiratet und ich glaube, als ich 14 war, haben sie sich räumlich wieder getrennt. Aber nur räumlich.
Ach so, die blieben. Woran ist deine Mutter gestorben?
An Lungenkrebs.
Okay, gut. Also das ist alles nicht so ganz einfach. Du hast sozusagen, wenn ich das so richtig verstehe, schon auch eine Menge Verlust in deiner Lebensgeschichte erlebt.
Ach ja? Ja, also meine Großeltern mütterlicher, väterlicherseits, die sind auch relativ früh gestorben. Also ja, also von meiner Familie gibt es jetzt aktuell Blutsverwandtschaft tatsächlich nur noch meine Schwester, meine Nichte und mein Sohn.
Okay.
Mehr gibt es nicht mehr.
Ja, das heißt, im Grunde, so dein Vater ist gestorben. Wie alt ist der geworden?
Der ist 44 geworden.
Woran ist der gestorben?
Ein Aneurysma im Gehirn, geplatztes.
Wie alt ist deine Mutter geworden?
53.
Dann hattest du sozusagen der Bruder, war das der leibliche Bruder?
Ja.
Und die leibliche Schwester?
Ja.
Okay.
Meine Schwester war der Grund, weshalb meine Eltern geheiratet haben.
Okay.
Wie es damals das, üblich war.
Das klingt so nicht unbedingt aus Liebe, sondern wie es denn so gekommen ist oder wie auch immer. Ja,
ja, okay. Also das war schon irgendwie Liebe, sonst gäbe es meinen Bruder nicht und sonst gäbe es wohl auch mich nicht. Und zwischen meinem Bruder und mir war auch noch eine Totgeburt. Also von daher, also mich gäbe es nicht, wenn es nicht die Totgeburt gegeben hätte.
Okay, bist du denn auf der Welt willkommen geheißen, oder?
Ja, doch. Aber das wurde mir halt, ich finde, schon relativ oft aufs Butterbrot geschmiert.
Und was ist das, was du da gehört hast?
Ja, zum einen halt, wie gesagt, wenn es Murkel, so nannte meine Mutter den totgeborenen Bruder, der nicht geplant war, wenn es den nicht gegeben hätte, dann hätte sie nicht nochmal so spät nochmal einen erneuten Kinderwunsch gehabt. Also ich bin sozusagen, ich sage es mal mit Absicht, angesetzt worden.
Als Ersatz?
Ja, das hätte meine Mutter so nie zugegeben.
Nee,
aber,
ich weiß, aber was ist das, was, nein, ich, das ist mir jetzt so rausgerutscht, aber was ist das, ja. was ist das, was du sozusagen fühlst?
Ja, das ist schon irgendwie. Also sie hat mich geliebt, aber ich glaube, also zumindest war sie eifersüchtig auf meinen Vater, weil mein Vater hat sich wohl sehr um mich gekümmert. Also davon habe ich auch noch Fotos. So. Und solange sie lebte, habe ich mir auch immer wieder von ihr anhören dürfen, dass er sich um keins seiner Kinder so gekümmert hat wie um mich. Und ja.
Und was ist das, was du dann dabei hörst?
Naja, schon auch eine gewisse vielleicht auch Eifersucht meiner Mutter, so auch wenn ich ihr Wunschkind war und gleichzeitig, also sie hat mir mal erzählt, wenn er nicht damals gestorben wäre, hätten sie sich bestimmt scheiden lassen und hier und da und ich weiß nicht, also ein bisschen alles vermurkst.
Ja, ja, okay, ja, ja, nee, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht so ganz, ganz einfach ist. Ich will, da musst du auch gar nicht jetzt drum rumbohren, sondern ich möchte nur verstehen, welche Auswirkungen das auf dein heutige Geschichte hat.
Ich sag mal so, also es hat auf mich Auswirkungen, dass mein Stiefvater jedenfalls kein verlässlicher Mann war und ich immer das Gefühl habe, so durch, dadurch, dass mein Vater so früh gestorben ist, an den ich mich aber nicht erinnern kann. Ich kenne nur die Fotos, nur die Erzählungen, also auch von meinen Geschwistern.
Ja.
Also keine Ahnung, ob, wenn da eine Scheidung gewesen wäre, ob da jedenfalls ich so ein gewisser Streitpunkt gewesen wäre, wobei mein Vater auch viel gearbeitet hat. Also wahrscheinlich wäre ich klassischerweise mit meiner Mutter gelandet. Und
okay.
Aber also ich glaube, dass er ein sehr verlässlicher Mann war und von daher hatte ich da halt schon den ersten Verlust, vor allem weil er das Aneurysma hatte, ans Krankenhaus gekommen ist. Also er war von Mitte Oktober bis Anfang Januar im Krankenhaus. Und ich war halt 3 Jahre alt.
Mhm.
Das heißt, ich durfte natürlich nicht auf die Intensivstation. Das heißt, mein Vater war von einem Tag zum anderen für mich weg.
Ja, glaube ich. Ja.
Und wie es so üblich war, Anfang der 70er Jahre bin ich natürlich auch nicht zur Trauerfeier mitgenommen worden.
Ja, okay.
Hast du das
Gefühl, dass du dich heute von deinem Vater verabschiedet hast?
Ich habe schon mal eine Aufstellung und so gemacht und habe versucht, mich da zu verabschieden, ja.
Also und ist dir das gelungen oder nicht?
Doch, ich glaube schon. Aber ich merke, dass ich bis heute, glaube ich, was Partner betrifft, immer auf der Suche bin nach jemand, den ich auch als verlässlich empfinde, glaube ich.
Und ist dir das bisher, darf ich mal, ja, wenn du das schon so sagst, ja, also der Stiefvater war nicht so verlässlich, lebt er noch?
Nee, der ist auch mittlerweile schon gestorben.
Okay, also du hast sehr viel, wenn ich das so höre, sehr viel schon Verlust sozusagen erfahren. Ja, also
ich.
Sozusagen, dass die Liebe hält oder dass die Beziehung hält, das ist nicht unbedingt etwas, was du sozusagen so tatsächlich miterlebt hast, sondern du hast eher das Gegenteil erlebt. Ja,
ja.
So, dass die Beziehung das nicht unbedingt halten, sondern dass der entweder durch Tod oder Trennung oder wie auch immer die Beziehung eben überhaupt nicht hält. Ne? Also man könnte auf die Idee kommen, du hattest es nicht so ganz einfach, Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe zu entwickeln. Also.
Ja.
So.
Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Freundinnen habe, die auch noch Eltern haben, so, wo ich immer wieder denke, ja, die haben so ein Grundvertrauen, dass alles gut wird. Und das fehlt mir. Also ich habe mir die letzten Jahre versucht, das zu erarbeiten, aber halt mehr kognitiv zu erarbeiten, weil mir das immer komplett gefehlt hat. Also weil die einzige Beständigkeit in meinem Leben war der beständige Verlust. Also auch meine Mutter, als meine Mutter starb, war ich zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg.
Okay. Du warst mit dem Vater deines Sohnes. Wie lange warst du? Der ist jetzt 23. So, wie lange warst du mit dem zusammen?
Ungefähr ein Jahr.
Darf ich fragen, wie alt du ungefähr bist? Ich muss das hier, ich will das gar nicht.
Ich bin noch 52.
Alles klar, gut. Dann warst du Ende 20.
Genau, mit 29 bin ich Mutter geworden.
Okay. Und ich muss da, wie gesagt, ich
alles gut.
Muss jetzt nicht alles genau wissen. Mich leitet, versuchen zu verstehen, wie lange deine Beziehungen sozusagen halten oder gehalten haben.
Meine längste Beziehung hat 6 Jahre gehalten und das war nicht der Vater meines Sohnes.
Und wie alt war?
Da war ich 20 bis 26.
Und wie lange glücklich? Ich meine jetzt nicht Disney, sondern ganz bodenständig.
Ja, ich habe die ganzen 6 Jahre immer wieder mal zwischendurch überlegt, ob ich die Beziehung beende.
Okay, gut. Da waren Fragezeichen bezüglich der Beziehung schon ziemlich präsent, ja?
Ja.
Gut.
Aber waren auch gute Zeiten. Also das
ja, absolut. Sonst ist man nicht 6 Jahre zusammen.
Genau,
ja?
Genau.
Das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Ja? So. Aber das Fragezeichen, wenn das Fragezeichen in den Beziehungen immer kommt und es wird zum Begleiter im eigenen Leben, dann ist es schwierig, sozusagen eine dauerhafte, glückliche Beziehung zu führen. Ja? Weil das Fragezeichen ist äußerst mächtig und kommt immer gern zu Besuch. Ja,
also nach der Beziehung habe ich auch immer eher so sehr große Fluchtgedanken gehabt. Deswegen.
Okay, dann waren immer kurze, ich muss nicht alles genau wissen, da waren immer irgendwie kurze Beziehungen, immer so ein Jahr oder sowas oder irgendwie so.
Maximal.
Also, ja. Ja, alles klar. Gut. Das heißt, bisher, wenn ich das so höre, ist auch für mich absolut stimmig. Ja. hast du bisher nicht so sehr die Erfahrung gemacht, dass die Liebe, ich meine es jetzt auch nicht pathetisch, sondern ganz bodenständig, ja, so, dass die Liebe sozusagen hält. Ja? Die Erfahrung hast du nicht unbedingt gemacht, richtig?
Ja. Ja.
Okay. Woher auch? Ja, wie denn? Ja? Das heißt, könnte das sein, dass du dieses, dass du dir vielleicht unbewusst, ne, Partner suchst, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze tatsächlich hält, nicht so irrsinnig groß ist?
Ja. Bisher, ja.
Gut, dass du das nicht willst, weißt du, sagen, aber es ist erstaunlich, wie das geht, ne? Da bin ich manchmal immer selbst erstaunt.
Ja, klappt hervorragend.
Das ist schön, dass du da doch mit einem gewissen Humor sozusagen dich selber betrachten kannst. Das ist schon mal eine super Eigenschaft, ja. Das ist schon mal, dass man nicht im Tal der Tränen versinkt, sondern sich selber ein bisschen humorvoll dabei betrachtet, was für ein komischer Kram man manchmal so macht.
Ja, doch, da bin ich, das habe ich im Blick und, da mit einem entsetzt lächelnden, amüsierten Gesichtsausdruck drauf.
Pass mal, wenn du an deine Mutter denkst, ja?
Ja.
Mit was für ein Gefühl denkst du an deine Mutter?
Stolz, aber auch wütend. Stolz und Wut.
Und stolz worauf?
Ich finde, sie war eine total eigentlich tolle Frau. Also meine Eltern sind beide Kriegsgeneration. Die haben für ihre politische Überzeugung gekämpft. Also selbst mit Gefahr in Knast zu gehen und alles. Und gerade meine Mutter war immer für andere Leute da und hatte auch eine wahnsinnige Geduld, die ich leider nicht habe. Mhm. Die war auch bei meinen ganzen Freundinnen total beliebt. Also die war für viele so eine Ersatzmutter quasi. So vom Prinzip eine total tolle Frau.
Okay. Und die Wut?
Dass sie nicht gut für sich gesorgt hat und letztendlich auch, ich sage es mal, nach ihrer Krebserkrankung nicht gut vorgesorgt hat. Also sie hat das, was aus mir wird, hat sie eigentlich meiner Schwester, ihrer Tochter, ihrer älteren Tochter aufgebürdet.
Okay. Was für ein Gefühl ist das?
Ja, da bin ich halt wütend und enttäuscht. So, weil ich einfach denke, das war nicht okay. So.
Und ist da auch so ein Gefühl von, anscheinend war ich nicht so wichtig?
Nee, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht, sondern eher,
gut,
dass sie sich quasi eigentlich nicht mit ihrer Situation, und zwar, dass sie keine guten Erfolgschancen hatte mit ihrem Lungenkrebs, dass sie sich mit ihrem anstehenden Tod nicht auseinandersetzen konnte, wollte. Darüber bin ich eher sauer. Also deswegen, es geht nicht um mich. Mich hat sie sogar noch, könnte man sagen, noch weggeschafft. Also da muss ich ausholen, als sie ihre Krebserkrankung von der Diagnose bis zum Tod ging das so ein Jahr. Also mit 52 hat sie die Diagnose bekommen, mit 53 ist sie gestorben. Sie hat die Diagnose bekommen, ich habe ab da quasi psychosomatisch reagiert, also mit ständigen entzündeten Zysten an den Eierstöcken. Ich habe tierisch viel Schulausfall gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt so viel in der Schule gefehlt, dass klar ist, ich muss die 11. Klasse der Oberstufe wiederholen, ich will nach England, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, die Situation. Und dann hat meine Mutter mich aber dabei unterstützt, dass wir eine private quasi Au-pair-Familie gefunden haben. Und sie war damals dann schon in Behandlung, also Chemotherapie, Bestrahlung. Und sie hatte noch ihre ganzen Haare.
Okay.
Und dann bin ich nach England sozusagen abgedüst. Also dann kam noch raus kurz vorher, dass sie mittlerweile auch Krebs im Gehirn hat und alles. Ich wollte dann gar nicht mehr weg. Aber sie hat darauf bestanden dann, dass ich wirklich gehe. Und dann bin ich nach England und quasi einen Tag, nachdem ich auf dem Weg war, ging es dann bei ihr los. Sie hat körperlich abgebaut, musste ins Krankenhaus, hat die Haare verloren. Das heißt, meine Mutter hat eigentlich ihre letzte Kraft dafür benutzt, um eigentlich eine gewisse Realität für mich.
Normalität
aufrechtzuerhalten.
Das klingt aber, das klingt ganz liebenswürdig.
Ja, ne? Genau. Ist auch
okay.
So.
Ja,
ich hätte mir gewünscht, sie hätte die Kraft für sich genommen.
Okay, das kann ich verstehen. Das heißt aber nochmal, wenn du so sprichst und das so beschreibst, kann man das, also hast du dich da von deiner Mutter bedingungslos geliebt gefühlt? Deine Mutter wird dich lieb gehabt haben, aber ob du dich bedingungslos geliebt gefühlt hast?
Ich glaube, aus ihrer Sicht schon.
Sie wird dich lieb gehabt haben. So, nochmal, das ist jetzt... dein Gefühl ist wichtig.
Nee, weil wie gesagt, also zum einen hat sie mir den Eindruck vermittelt, dass ich sozusagen in gewisser Weise Ersatz war. Also auch, und sie hat mich auch, ich sage jetzt mal, sie hat mich emotional missbraucht. Also wir haben eine, zum einen, obwohl es ja meine Geschwister zumindest noch gab und vom Prinzip mein Stiefvater, hat sie mir immer vermittelt, die letzten Jahre, es gebe nur uns beide. Also es war fast ein symbiotisches Verhältnis. Also mit meinen 17 Jahren war ich noch...
Konntest du das gar nicht leisten?
Nee, aber wir haben uns... Ich war noch gar nicht in der Situation, dass ich mich mal angefangen habe, offen gegen sie zu rebellieren, mit ihr auseinanderzusetzen. Es war alles so... Es lief bei uns alles so harmonisch. Also ich habe zum Beispiel, dass man sich streiten kann und trotzdem danach noch geliebt wird und danach wieder... lieb miteinander umgehen kann, freundlich, dass man nicht abgelehnt wird. Das habe ich erst nach ihrem Tode tatsächlich auch durch Therapie im Grunde lernen müssen. Weil okay. Das zu Hause war immer alles nett harmonisch.
Ja, das glaube ich, das kann ich verstehen. Da werde ich immer skeptisch, wenn ich das höre von den Menschen, dass zu Hause immer alles ganz harmonisch war. Dann frage ich mich, wie können Menschen dann die Erfahrung machen, dass doch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sie dennoch geliebt werden, ne? Oder sich geliebt fühlen. Also
meine Mutter, ich sage nochmal eins dazu, meine Mutter hat halt auch, also wie gesagt, die ist nie laut geworden oder so, aber die brauchte mir nur einen bestimmten Blick zu werfen. Und ich bin mit einem mega schlechten Gewissen durch die Gegend gelaufen.
Okay,
und ich weiß, das hat sie nicht nur bei mir gemacht, mit meinem Bruder hat sie genau das gleiche Spiel gemacht.
Das hat mit dir nichts zu tun, das ist schon richtig. Ja, das ist ihre Möglichkeit, weil sie möglicherweise selber der Liebe nicht so gut trauen konnte oder darf, was immer sie da für Erfahrungen gemacht hat. Ja, dann kommen andere Bindeglieder ins Spiel. Eins ist Schuld. Ja, so. Und Schuld kann man manchmal so Blicke tun, da fühlt man sich schuldig und hat schlechtes Gewissen.
Genau.
Okay. Sag mal, manchmal, so ganz manchmal in deinem Innersten, hast du manchmal noch eine Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe von deiner Mutter?
Ich glaube, ja. Also zumindest ist die ganzen Jahre, obwohl sie nun schon so lange tot ist, dass ich immer wieder so denke, so wie wird sie mit ihrem Enkelsohn umgehen? Wäre sie stolz auf mich?
Wäre sie?
Ich glaube ja. Doch.
Schön. Gut.
Doch.
Aber gibt es manchmal noch eine kleine Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe der Mutter? Ich höre ja.
Ja.
So ein bisschen. Nicht jetzt jeden Tag. So.
Nee, nee.
Und du kommst auch so durchs Leben und so weiter und so fort. Das weiß ich alles, ja? So. Aber manchmal gibt es hier und dort doch noch eine kleine Sehnsucht, oder?
Ja. Doch.
Okay. Sonja, wenn du mal schaust, du möchtest ja, ich spanne jetzt nochmal den Bogen zu dem, was du möchtest, ja? Und du möchtest ja sozusagen vielleicht ein bisschen was an die Hand kriegen, damit du jetzt in meiner Vorstellung, damit es dir besser gelingt, vielleicht Grenzen zu setzen, ja? So. Mhm. Und Grenzen setzen also bedeutet ja, das klingt ja immer ganz prima und rational, weißt du das alles, aber Grenzen setzen heißt ja auch die potenzielle Möglichkeit der Zurückweisung. Wenn ich mich zeige und aufstehe und sage, nein, also das so jetzt hier ist Schluss, dann bin ich ja potenziell wahrnehmbar, ja, und potenziell auch angreifbar. Und wenn man da nicht so ein Grundgefühl hat, wie du das vorhin sagtest, so ein Grundvertrauen, ja, dann ist das nicht das erste Hobby, ja, das ist doch ganz logisch. Und das ist mühsam, das Stück für Stück zu lernen. Wo kriegt man denn Vertrauen her? Das kann man ja nirgendwo kaufen oder wie auch immer, ja. Also und kognitiv kann man das nicht herstellen. Man kann nicht sagen, morgen vertraue ich, ne? Also nee, so geht das nicht. Also das braucht Zeit, ja. Meine These wäre, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu schließen, ja.
Ja,
so.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen noch was im Kopf, möchte das aber jetzt nicht irgendwie aus der Tasche mal eben so nebenbei rauszaubern. So, wenn du möchtest, können wir uns gerne nochmal treffen, ja. So, also. Und um da diesen Weg noch so ein bisschen weiterzugehen mit dieser Sehnsucht, weil ich glaube, da könnte noch etwas sein, was vielleicht noch nicht so ganz den Frieden gefunden hat. Ja, also ich finde, du sprichst schon sehr wertschätzend auch von deiner Mutter. Also das ist so eine Ambivalenz, höre ich da, ja. Sozusagen Stolz und Wut und Zorn. Also beides finde ich auch, ist für mich nachvollziehbar. Du belässt das aber auch bei deiner Mutter, nicht so sehr auf dich. Und trotzdem sprichst du auch von einem emotionalen Missbrauch und so weiter und so fort. Mhm. Da ist, glaube ich, noch etwas, was vielleicht noch so ein bisschen manchmal Schmerz oder hochkommt oder wie auch immer, häufig in Situationen, wo man selber nicht genau weiß, wo das jetzt eigentlich herkommt. Mhm. Und ich glaube, es dreht sich ja darum, je mehr du Stück für Stück so ein Grundvertrauen entwickeln kannst, ja, so, und so ein Satz, jetzt, ich sage mal, so wie ich bin, bin ich genug, ja, mhm. so, ich bin richtig, ja. Mhm. Desto besser gelingt es dir auch, da natürlich deine Grenzen zu setzen. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass der neue Mann in deinem Leben, hast du das Gefühl, tätig grüßt das Murmeltier, oder ist das anders?
Nee, das ist tatsächlich gerade anders.
Super. Das heißt, möglicherweise ist in dir schon etwas Stück für Stück ein bisschen gewachsen, so, ja, so dass du dann anders auf einen Menschen referierst, ja, wo vielleicht nicht das alte Muster sofort wieder zugreift, sondern etwas tatsächlich was Schönes sich entwickeln könnte.
Ja.
Ja, so hört sich das an. Ja?
Ja.
Also es muss schon irgendwas in dir selber schon ein bisschen auf dem Wege sein. Ja,
also das Gefühl habe ich auch, dass da was passiert ist.
Super, super. Also ich sage mal Folgendes, das geht zwar nicht so schnell, aber ich greife jetzt so ein bisschen vor, weil du auch was an die Hand kriegen möchtest. Also ich gebe dir mal so eine kleine Aufgabe mit. Ja?
Okay.
So. Obwohl ich glaube, es braucht eigentlich für diese Aufgabe noch ein bisschen mehr Frieden, aber wir probieren es aus, ja?
So. Okay, ja.
Also ich stelle mal diese beiden für mich Leitsätze, ja? So, ich genüge nicht, ja? Mhm. Und so wie ich bin, bin ich genug, ja?
Ja.
Ich reiche.
Ja.
Diese beiden Leitsätze stelle ich mal gegeneinander und ich glaube, den zweiten, den würdest du gerne noch ein bisschen mehr für dich entwickeln wollen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt gebe ich dir eine kleine Aufgabe. So normalerweise geht das Leben jetzt nicht so einfach. Aber da du dir schon so viel Gedanken gemacht hast und doch sehr reflektiert bist und eine Menge weißt, dann ist man irgendwann, hat man dann auch genug gedacht und geredet und dann dreht sich tatsächlich mal ein bisschen in die Pragmatik zu kommen. Ja? So, ich würde dir also raten, jeden Tag, und ich glaube, du bist ja ziemlich schnell und kannst dich mit Ritualen und so ein bisschen auch anfreunden als so Zahlpädagoge. Jeden Tag würde ich dir raten, eine Münze zu werfen. Ja? So, ja? Zahl bedeutet meinen alten Leitsatz. Ja? So wie ich bin, reiche ich nicht. Ja? Mit dem gehst du durch den ganzen Tag durchs Leben. Ja? Pflegst ihn schön und hegst und pflegst ihn und guckst, wie das denn, machst schön Überstunden und machst alles, was die Menschen wollen, setzt keine Grenzen und so weiter und so fort. So wie du das so kennst. Ja? Zahl. Bei Kopf, da für diesen Tag gilt der neue Leitsatz. Ne? So wie ich bin, bin ich richtig. Ich reiche, ja. Und ich sorge für mich, ja. So. Und dann guckst du mal, was denn überhaupt passiert. Merken das die anderen eigentlich, ne? Also ist denn, wenn du damit dann durch die Gegend gehst, ist nicht so, du tust einfach, als ob der Leitsatz schon in dir gut ausgebildet ist.
Ja. Ja?
So, du tust einfach so.
Ja.
Und dann guckst du mal, wie geht's dir damit? Ist nämlich nicht selbstverständlich, ja. Man denkt, dann geht's dir gut. Weiß ich gar nicht so. Das wäre ein Experiment, ja. So, das klingt zwar ganz gut, aber ist nicht immer so. Die alten Leitsätze haben schon ihre Berechtigung.
Das stimmt, genau.
Ja, genau. Ja, von nichts kommt nichts. Und wenn dann die Schuld noch eine Rolle spielt und so weiter, da gucken wir mal, ja. Welche Erfahrungen du machst, merken das die anderen? Wie geht's dir selbst damit und merken das die anderen überhaupt? Und jeden Tag die Münze werfen, ja.
Ja.
Und dann kannst du mal abends dich dann hinsetzen, ja, und immer aufschreiben für diesen Bus, kein langes Tagebuch.
Ja.
Heute Leitsatz 1, Leitsatz 2, wie ist mir damit ergangen? Und dann kriegst du so eine Art Kurve, weißt du?
Ja.
Dann kannst du so eine Art Kurve sehen, wie ist es mit dem Leitsatz, wie ist es mit dem Leitsatz, wie ist es dir ergangen?
Ja.
Ist immer alles prima bei dem zweiten und geht es nicht gut bei dem ersten? Also ich würde drauf setzen, nee, so einfach geht das nicht. Ja, ich wäre selbst sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Also ich finde, das ist eine sehr auch lustige Übung.
Ja.
Finde ich sehr verlockend.
Das freut mich. Ja. Soll auch ein bisschen Spaß machen.
Genau.
Also, ja, so, das muss ja nicht mehr so ernst sein. Ja.
Nee, genau. Nein, das
darf auch ein bisschen Spaß machen.
Ich habe hier gleich mitgeschrieben, mitgetippt und werde ich machen.
Gut, Sonja. Also dann würde ich sagen, wenn du magst, du meldest dich.
Ja.
Und dann treffen wir uns gerne nochmal und dann erzähle ich dir noch ein bisschen, was mir noch weiter durch den Kopf geht. Ja. Herzlichen Dank,
Sonja,
für das Gespräch und bis bald, ja, hoffe ich.
Danke, Ulrich.
Okay.
Bis bald. Tschüss.